Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Religionen-Podcasts. Ich bin Kirsten Dietrich. Ich rede gleich mit einer Einsiedlerin über Einsamkeit. Danach erzählen Muslime davon, wie schwer es ist, Psychotherapie zu finden, die ihre religiösen Bedürfnisse ernst nimmt. Und zum Schluss schauen wir ins Erzbistum Köln oder genauer in dessen Skandalgeschichte. Das ist nämlich nicht nur heute so, dass Gläubige an ihrem Oberhirten verzweifeln. Das war immer wieder so in der Bistumsgeschichte, zum Beispiel im Jahr 1837.
Der Erzbischof ist schon im Schlafrock. Der Oberpräsident präsentiert dem dann eine Kabinettsorder des Königs und versucht den Erzbischof zur Abdankung zu bewegen. Das verweigert der Erzbischof und daraufhin wird er kurzerhand verhaftet und abgeführt.
Ich möchte jetzt über Einsamkeit reden, übers Alleinsein und wie man vielleicht mit sich allein sein kann, so dass man dabei nicht unter Einsamkeit leidet. Und dazu bin ich mit Maria Anna Lehnen verbunden, die das Konzept Alleinsein sehr radikal lebt. Sie ist nämlich Einsiedlerin, Eremitin und das seit 25 Jahren. Guten Tag, Frau Lehnen.
Ja, moin.
Ich bin mit Ihnen verbunden in Ihrer Einsiedelei. Was ist denn das für ein Ort, an dem Sie leben, Frau Lehnen?
Das ist ein altes Heuerhaus. Heuerhäuser waren kleine, winzige Bauernhäuser, die arme Leute sich errichten konnten, weil der Großbau ihnen sozusagen ein kleines Stück Land zur Verfügung gestellt hat. Da durften sie das Häuschen drauf bauen und einen Stall vielleicht und ein bisschen Vieh halten, also ein paar Hühner, eine Kuh und ein paar Schweine. Dafür mussten sie den Bauern aber dann rund um die Uhr sozusagen zur Verfügung stehen. Und dieses Häuschen habe ich, beziehungsweise der Förderverein der Klause, vor ein paar Jahren kaufen können. Ich hatte das erst gemietet, aber wir brauchten einfach jede Menge Unterstützung, um das überhaupt wohnfähig zu machen. Und deswegen hat sich so ein Verein gebildet und der hat es dann irgendwann kaufen können.
Und da sind Sie immerhin so einsam, dass eine digitale Verbindung nicht klappt und wir leider nur per Telefon sprechen können. Ihren Lebensunterhalt, denn Eremitin muss sich auch ihren Lebensunterhalt verdienen, verdienen Sie mit Schreiben. Und Ihr neuestes Buch ist ein Tagebuch. Sie haben darin das letzte Jahr, 2021, immer wieder in Notizen gespiegelt und reflektieren darin über Ihren Alltag und übers Alleinsein. Und genau so heißt das Buch dann auch, Alleinsein. Schreiben Sie immer Tagebuch?
Nein, ich mache natürlich sehr viele Notizen mir immer, weil mein Tag, wie es bei einer Einsiedlerin sein sollte, mit viel Gebet, mit viel Meditation, mit viel Reflexion verbunden ist, und zwar von morgens 6 bis abends um 11 Uhr. Und so sind in der Pandemie, wo vieles nicht ging, was sonst geht, also keine Menschen zum Gespräch kommen konnten, keine Gruppen und so weiter, habe ich enorm viel geschrieben. Ich habe also insgesamt 4 Bücher gemacht. Und das Intensivste über die Einsamkeit, das ist dieses Tagebuch gewesen.
Als ich Ihr Buch gelesen habe, da habe ich mich selber gerade in häuslicher Einsiedelei befunden. Ich war nämlich an Covid erkrankt und wollte den Rest der Familie nicht anstecken, was nicht geklappt hat. Ich habe aber auf jeden Fall fast eine Woche lang abgeschieden von allen in einem Zimmer gelebt, während jenseits meiner Tür der Alltag weiterging, und ich fand es furchtbar. Was unterscheidet meine Einsiedelei von Ihrer?
Das lockt mich natürlich, Sie zu fragen, warum war das so furchtbar? Denn diese Gespräche habe ich in der Covid-Zeit, in der Corona-Zeit ganz häufig gehabt, dass Menschen angerufen haben und haben gesagt, das ist wie Isolationshaft. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und ich habe versucht, ihnen Wege zu zeigen, dass sie diese Zurückgeworfensein auf sich selbst als positiv empfinden und nicht als furchtbar. Und das ist vielleicht der Unterschied auch zu meiner Einsamkeit oder zu meiner Zurückgezogenheit, dass ich sie nicht nur als Hilfe, als Herausforderung, aber auch als positiven Impuls finde, sondern meine Einsamkeit ist eine Einsamkeit mit Gott. Und ich empfinde oder nehme wahr seine Präsenz so intensiv, dass mich das Alleinsein nicht nur nicht stört, sondern dass es für mich ein ungeheuer positiver Moment ist. Und zwar das wirklich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr.
Wenn Sie von sich selbst reden, sagen Sie da, dass Sie einsam sind oder sagen Sie, dass Sie allein sind? Das macht ja einen Unterschied.
Ja, das kommt darauf an, was Sie unter den verschiedenen Wörtern oder Begriffen verstehen. Einsamkeit ist ja nicht per se negativ, genauso wie Alleinsein nicht per se negativ ist, sondern immer wird immer das damit verbunden, ja, was ich vielleicht mal gelesen habe oder was mir selber daran nicht gefällt oder was mich belastet. Von daher würde ich diese beiden Begriffe in eins setzen.
Interessant. Für mich wäre einsam eigentlich negativer besetzt, weil das heißt, dass man sich eigentlich nach Gesellschaft sehnt, während Alleinsein einfach das bedeutet, dass man mit sich alleine ist.
Nee, würde ich so nicht sehen. Aber das ist auch so eine Sache, die man philosophisch von wirklich vielen Seiten betrachten kann. Und für mich sind diese Begriffe im Grunde genommen Synonyme.
Sie haben ja nicht ihr ganzes Leben allein gelebt. Sie hatten vor ihrer Klause ein anderes Leben mit Job, Beziehung, Reisen. Und doch reden Sie davon, dass Sie irgendwann zur Einsamkeit berufen worden sind. Was heißt das für Sie?
Also erst einmal kenne ich das Alleinsein durchaus, auch vorher, weil ich bin zwar viel unterwegs gewesen, hatte eine Menge Freunde und habe vor allen Dingen sehr, sehr viel Sport gemacht, auch sehr viel Gemeinschaftssport. Aber ich bin immer wieder auch mal ein Wochenende allein verschwunden, habe mich irgendwo in einem Reiterhof meistens eingemietet oder bin einfach alleine durch den Wald gelaufen am Wochenende oder zwischendurch mal einen Tag, wenn ich frei hatte. Also von daher das Alleinsein oder die Einsamkeit, je nachdem, das kannte ich schon vorher. Ich habe eine sehr, sehr intensive Bekehrung oder ja, Bekehrung kann man das nun wohl nennen, in Venezuela gehabt, in Südamerika, wo mir schlagartig klar geworden ist, dass ich Gott brauche und dass ich ihn eigentlich einen tiefen Gotteshunger habe. Und dann war ein Weg natürlich sehr lang, bis ich dann kapiert habe, mein Weg ist in der Einsiedelei, ist in der Klause als Einsiedlerin. Das ist jetzt fast 36 Jahre her und daran sieht man schon, dass das nicht so von jetzt auf gleich ging. Aber für mich war dann irgendwann klar, das ist der Weg und das ist die Form, die Lebensform, die zu mir passt und in der ich leben soll.
Wie streng ist bei diesem Leben Ihr Tag gegliedert und machen Sie das selber? Also setzen Sie sich selber einen Tagesrhythmus oder haben Sie da Vorgaben?
Also Vorgaben habe ich schon insofern, dass ich natürlich mit Vorsicht verpflichtet bin zum Gebet. So heißt das kirchenrechtlich, aber das ist ja keine Verpflichtung, die man nur schweren Herzens irgendwie erfüllt, sondern das ist natürlich auch das, was ich möchte. Ich möchte ein intensives Leben des Gebetes führen und der Meditation, der Schriftlesung, der Reflexion. Und von daher gliedert sich der Tag anhand des sogenannten Stundengebetes. Das heißt, das fängt morgens um 6 an mit einem kurzen Gebet in meiner Kapelle. Ich habe eine eigene kleine Kapelle. Dann muss ich aber meine Tiere füttern und trinke selber einen Kaffee. Dann gibt es irgendwann die Laudes, das Morgengebet, das ist meistens so gegen 7:30. Dann ist mittags ein Moment Pause in der Kapelle und am Nachmittag auch nochmal, beziehungsweise am frühen Abend, je nachdem wie der Tag so abgelaufen ist. Und immer wieder zwischendurch habe ich Zeiten, wo ich einfach in die Kapelle gehe oder mich einfach draußen hinsetze bei meinen Tieren oder im Garten und bin still und versuche, den inneren Impulsen nachzugehen, die sich tagsüber oder manchmal auch nachts bei mir bilden. Und von daher ist es schon eine starke Gliederung.
Sie beschreiben in Ihrem Tagebuch das als ein durchaus auch karges Leben, also jetzt ohne materiellen Überfluss. Gibt es aber was, was Sie dabei auch im Überfluss haben?
Stille. Stille habe ich im Überfluss. Und das ist nicht karg, sondern das ist etwas Wunderschönes.
Ihr Tagebuch, das liest sich oft wirklich sehr nah an der Natur, sehr intensiv im Moment. Aber es gibt natürlich auch dunkle Momente, vor allen Dingen, wo Sie beschreiben, wie Sie mit einem Unfall umgehen, den Sie Ende des Jahres hatten. Der Eintrag, draußen Schlamm, drinnen Schmerzen, den habe ich mir angemerkt. Ist das was Ihnen, was Sie leicht weggesteckt haben, auf einmal dieser Gedanke in dieser Einsamkeit vielleicht tatsächlich hilflos zu sein?
Also für mich ist, ich bin ja jeden Tag in der Schöpfung, in der Natur. Deswegen habe ich auch das große Buch über Schöpfung geschrieben im letzten Jahr, also eins von den vieren, die ich gemacht habe. Und der größte Schmerz war eigentlich nicht die kaputte Schulter und der kaputte Oberarm, sondern meine Dummheit, dass ich gemeint habe, ich kann meinen Hund halten, wenn ich eine 10-Meter-Leine habe und wir beide volle Pulle rennen. Und das ist dann voll daneben gegangen. Und die Zeit, während ich mitten im Wald war und es war keiner da und ich hatte eine kaputte Schulter und einen Hund, den ich irgendwie handeln musste, das war schon schwierig, das gebe ich zu. Und ich habe auch ganz schön um Hilfe gebrüllt, hat aber keiner gehört, weil keiner da war. Weggesteckt habe ich es, indem ich darüber natürlich nachgedacht, reflektiert, meditiert habe. Eingestehen musste, dass ich dumm bin, dass ich meine, ich könnte den Hund behalten. Und ansonsten aber dankbar bin, dass meine Nachbarn, meine Freunde mir dann doch geholfen haben, über diese Zeit hinwegzukommen. Vor allen Dingen erstmal den Laden hier am Laufen zu halten. Ne? Denn mit Tieren könnte nicht einfach Urlaub machen, das geht nicht. Oder krank feiern.
Oder krank sein, genau. Das ist ja kein Urlaub so direkt.
Das heißt, naja, auch Urlaub war es nicht, nein.
Das heißt, auch eine Einsiedlerin braucht Freunde, braucht ein Netzwerk.
Ja, also das. Es ist ja immer so das typische Bild, was man im Kopf hat, wenn man hört, es ist ein Einsiedler. Alter Mann mit Bart und zerrissener Kutte lebt in einer Felsenhöhle und der Rabe bringt ihm das Brot und er sieht nie jemanden. Das ist natürlich Quatsch. Das gab es sogar in der Vergangenheit so gut wie nie. Einsiedler waren immer Ansprechpartner für Menschen in Not, waren immer Ratgeber. Von daher hatten sie auch immer Kontakte und jeder normale christliche Einsiedler, es gibt auch außerchristliche, aber auch die christlichen, die gehen zum Gebet irgendwo hin, die gehen in die Kirche zum Gottesdienst und so weiter. Also von daher ist das Bild, was wir über Einsiedler haben, natürlich eine, sagen wir mal, ein Idyll, was so aber nie gegeben hat.
Auch wenn das Konzept anders gelebt wird, ist es auf jeden Fall aber ja eines, was auf jeden Fall Menschen neugierig macht. Also Sie beschreiben auch, das kommt ganz regelmäßig in Ihrem Tagebuch vor, dass eben Menschen Sie anrufen, anschreiben und um Rat bitten, obwohl sie vielleicht gar nicht persönlich kennen. Was erhoffen diese Menschen von Ihnen? Warum wenden Sie sich an die Einsiedlerin?
Tja, das frage ich mich manchmal auch. Also es gibt schon Fragen oder Anfragen, wo Menschen einfach nur neugierig sind. Irgendwo haben sie meine Telefonnummer her und rufen an und sagen, ja und so weiter und erzählen Sie doch mal. Die kann ich relativ schnell immer sozusagen befriedigen. Dann rufen aber ganz viele, viele Menschen an, gerade in der Corona-Zeit, die einfach einen brauchen, der mal einmal zuhört. Und die erzählen mir wirklich manchmal eine Stunde lang über ihre Probleme, über ihre Sorgen. Die wollen gar nicht unbedingt den großen Ratschlag haben. Ich bin, auch wenn sich das jetzt etwas negativ anhört, ich bin wirklich so ein bisschen ein Mülleimer. Die können endlich mal erzählen, wie beschissen ihr Leben ist und keiner hört zu und keiner will es auch hören und ich höre zu. Und das ist vielleicht einfach nur eine Entlastung. Und das ist aber für manche Menschen schon sehr, sehr viel.
Ist es das, was Sie mit der Formulierung Wächter für die Einsamkeit des anderen zu sein meinen, die Sie sich von Dichter Rainer Maria Rilke geborgt haben?
Ja, ich habe ja viel gelesen über verschiedene Formen der Einsamkeit. Wächter der Einsamkeit, ich glaube, das ist eher in einer Beziehung etwas so. Wenn Menschen mich anrufen, würde ich den Begriff nicht benutzen. Aber in einer Beziehung kann das schon sein, dass man den anderen auch schützen muss vor zu viel Trubel, zu viel Action, zu viel Kontakten. Man muss es im Kontext bei Rilke lesen, sonst kann man das sehr falsch verstehen. Von daher würde ich den Begriff immer sehr vorsichtig nur benutzen.
Hm. Sie fragen sich aber in diesem Jahr ja sehr oft und sehr ausführlich, was Ihre Einsamkeit eigentlich bedeutet. So ein bisschen Reflexion über das, was Sie da eigentlich machen und was Sie leben. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ich denke ja. Aber das ist natürlich schwer zu erklären in einem kurzen Interview. Wenn Sie sehr intensiv in der Stille mit Gott, mit Gebet zu ihm, mit Meditation, Reflexion leben, dann ist das fast so ein bisschen wie eine spiralförmige Treppe, die nach unten geht zu Ihnen selbst. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass ich über diesen langen, langen Zeitraum, den ich das jetzt lebe, wirklich einmal viel mehr erfahren habe, wer ich bin. Und das meint jetzt nicht so eine schönes Bild von mir selber, sondern wie ich bin mit allen Ecken und Kanten, mit allen Macken auch, die ich habe. Und trotzdem, und das ist eigentlich das, was so wichtig ist, trotzdem zutiefst davon überzeugt bin, nicht nur, dass dieser Gott, den ich da anbete, mit dem ich versuche zu leben, dass der mich liebt, sondern dass indem ich diesen Weg sozusagen nach innen gehe, ich auf einen Punkt komme, in dem ich nicht nur merke, Gott ist für mich da, er ist für mich derjenige, der mich geschaffen hat und so, sondern auch, das gilt für jeden Menschen. Es ist ein Sinken, wenn man so will, auf den existenziellen Grund allen Menschseins. Wir sind geschaffen. Es gibt jemanden, der größer ist als wir, der wollte, dass ich bin. Und der das ganz, mein ganzes Leben lang immer wieder versucht, mich in eine, ja, auf die Spur zu mir selbst zu bringen. Und zwar nicht aus Kontrolle oder als Strafe, sondern um, damit ich begreife, wie wunderbar es ist, dass es mich gibt und dass es jeden Menschen gibt, egal wie er ist. Und das ist meine Antwort.
Ich würde das Gespräch gerne beenden mit einem Zitat aus Ihrem Buch. Trotz meiner stark reduzierten Kontakte, trotz des Alleinseins bin ich zufrieden und ja, auch glücklich, weil ich mein Leben und mein Tun als sinnvoll empfinde. Und zwar generell, nicht punktuell oder nur in gewisser Weise, sondern komplett. Ich bin einsam, aber nicht vereinsamt. Das schreibt Maria Annalene in ihrem Tagebuch und ich sage ein herzliches Dankeschön für das Gespräch, in dem wir das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen konnten, was Sie damit meinen.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie ein Jahr im Wald mit Ziegen, Katzen, Hund und Gott mitverfolgen möchten, das Buch Alleinsein, Lebensform, Herausforderung, Chance aus dem Tagebuch einer Eremitin ist im Patmos Verlag erschienen. 175 Seiten, kosten 19 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wohin gehen, wenn man jemanden braucht, der einem zuhört oder bei psychischen Problemen hilft? Manche rufen bei einer Einsiedlerin an, das hat Maria Annalene gerade erzählt. Das ist natürlich kein Weg für viele und schon gar nicht, wenn der kulturelle Hintergrund nicht passt. Gerade muslimische Menschen erzählen, dass es nicht leicht ist, eine Psychotherapie zu finden, in der sie als Muslim, als Muslimin ernst genommen werden, ihre Religion wertgeschätzt wird. Denn die Psychotherapie tut sich mit Religion generell schwer und mit dem Islam schon ganz und gar. Michael Hollenbach berichtet.
Firda ist 30 Jahre alt. Die Eltern stammen aus einem nordafrikanischen Land. Sie selbst ist in Deutschland geboren.
Ich wusste einfach nicht, wohin ich gehöre, wer ich bin. Zumal, wenn man dann nach Hause kommt und sich mit der Kultur der Eltern auch nicht identifizieren kann, umso schwieriger fällt es einem Kind, ja, eine eigene Identität aufzubauen. Es war einfach richtig schwierig, traurig zum Teil, nicht zu wissen, wer man ist und wohin man gehört.
Firda hat schon als Kind Rassismus erfahren müssen. Später, als sie mit 17 Jahren ein Kopftuch trug, kam noch Islamfeindlichkeit hinzu.
Man fühlt sich nie angekommen, man fühlt sich nie anerkannt und man fühlt sich einfach nicht gewollt. Und wenn man sich selbst als Deutsche sieht oder deutsch fühlt, das irgendwie auch nicht von der Gesellschaft spüren zu dürfen, das hat einen als Kind verletzt. Und Kinder können das auch nicht verstehen. Das war nicht einfach.
Dass Firda mit Depressionen auf die Ausgrenzung reagierte, sei nicht ungewöhnlich, meint der Psychotherapeut Armin Lucif.
Menschen mit Migrationshintergrund und muslimischen Hintergrund haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, laut Studien, an psychischen Erkrankungen zu erkranken. Zum Beispiel Depressionen, Psychosen, alles, was so mit Stress und Belastung verbunden ist.
Viele Muslime sind auch im Erwachsenenalter besonderen Belastungen ausgesetzt.
Wenn eine Beamtin in der Finanzbehörde zum Beispiel Angst hat, ein Kopftuch anzuziehen, weil sie Angst hat, den Job zu verlieren oder dafür ausgegrenzt zu werden, dann lebt sie in so einem ständigen Konflikt. Eigentlich würde sie gern das leben, darf aber nicht oder kann nicht. Unabhängig davon, ob das jetzt wirklich verboten ist oder nicht, aber einfach die Angst schon, weil sie früher ausgegrenzt wurde. Und dann können sich natürlich Depressionen, Ängste verstärken.
Dieses Othering, dass man zum anderen gemacht wird, also nicht dazugehörig ist. Hier sprechen wir auch von antimuslimischen Rassismus. Dann sind das schon Mikrotraumata oder auch Traumata, die die Menschen mitnehmen. Und das wird schon in der Therapie thematisiert.
Sagt die Psychotherapeutin Malika Labdalaoui, die mit 12 Jahren mit ihren Eltern aus Marokko nach Deutschland kam. Nicht-muslimische TherapeutInnen würden den kulturell-religiösen Kontext der Traumatisierung oft ausblenden oder falsch einordnen. Eine Erfahrung, die auch Firda gemacht hat, als sie zunächst zu einer nicht-muslimischen Therapeutin ging.
Ich erzählte ihr ein paar Probleme und dann kamen Zwischenfragen, die wieder auf meine Kultur und auf meine Religion, ja, basiert haben. Und in dem Moment war wieder das Vertrauen, was ich hätte aufbauen wollen, kaputt. Ich habe mich wieder in eine Schublade gesteckt gefühlt, wieder stigmatisiert, diskriminiert Und das braucht man einfach nicht, wenn es einem gerade psychisch nicht gut geht.
Solche Erfahrungen hört Armin Lucif immer wieder von seinen PatientInnen, die zuvor eine Therapie abgebrochen haben.
Wenn ein Muslim bzw. eine Muslima in eine Therapie nun auf äußere Merkmale angesprochen wird, wie dem Kopftuch oder dem Bart, dann gibt es viele Fettnäpfchen. Warum tragen Sie es, wenn Sie dadurch Probleme auf der Arbeit haben? Ziehen Sie es mal aus, rasieren Sie sich den Bart ab, dann geht es Ihnen bestimmt besser. Solche Sachen signalisieren, die Schuld liegt automatisch beim Opfer von Rassismus, quasi eine Täter-Opfer-Umkehr.
Und die Folge davon ist, dass die Patienten gar nicht über ihre Religion sprechen, obwohl das für sie ein Thema ist. Sie fühlen sich abgewertet oder als rückschrittlich bezeichnet.
Ein Problem sei auch, so der Düsseldorfer Therapeut Armin Lucif, dass Religion oft kein Thema der Therapie sei. Und wenn, dann eher negativ konnotiert.
Ich habe in meinem gesamten Studium plus Therapeutenweiterbildung, das sind zusammen etwa 10 Jahre, nichts über Religion gehabt. Das ist einfach ein Thema, was so ein bisschen totgeschwiegen wird.
Wichtig ist es, keine Angst zu haben, dieses Thema anzufassen. Wir machen ja oft Fortbildungen, da sehen wir immer wieder, dass manche Therapeuten sich einfach nicht trauen, das Thema anzusprechen.
Ergänzt der Psychiater Ibrahim Rüschow, der kürzlich einen Sammelband über islamintegrierte Psychotherapie und Beratung herausgegeben hat. Rüschow, der zusammen mit seiner Ehefrau Malika Labdalaoui eine Praxis in Rüsselsheim betreibt, will seinen Ansatz aber nicht als islamische Therapie missverstanden sehen.
Man muss natürlich immer wissen, was man tut. Und wenn die Religion für den Patienten eine Ressource ist, dann muss man sich absichern, ob der überhaupt religiös ist und die Religion als hilfreich erlebt.
Armin Lucif würde da einen Schritt weiter gehen. Er fragt seine meist muslimischen Patientinnen und Patienten nach deren religiösen Hintergrund und setzt gegebenenfalls auch Bittgebete oder Koranstellen ein.
O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Kummer, der Trauer, Unfähigkeit, Trägheit, Geiz, Feigheit, der Last von Schulden und der Überwältigung durch andere Leute. Und wenn man sowas hat, habe ich das Gefühl, ich bin nicht alleine mit diesen Schwierigkeiten. Ein barmherziger Gott ist an meiner Seite und kann mich hier unterstützen.
Doch nicht alle muslimischen PatientInnen haben Gott als barmherzig erfahren, berichtet Ibrahim Rüschow.
Die Religion kann eine Ressource sein, wenn sie sinnstiftend erlebt wird. Sie kann auch genauso gut eine schwierige Sache sein, wenn man sie als Einengung erlebt. Und wir sehen immer wieder, dass die Gottesbilder der Patienten, also die Vorstellungen, die sie von Gott haben, jeder hat ja so seine, dass die oft mit den Elternbildern sehr stark zu tun haben. Wie soll es auch anders sein? Die ersten Götter der Patienten sind die Eltern, die sie erleben als Kinder.
Bestimmte Gottesbilder können dann auch beispielsweise zu Depressionen führen, ausgehend von dem Denkmuster.
Ich bin nie gut genug, Gott wird mit mir nie zufrieden sein.
Malika Labdalaoui erklärt, dass sich aus der rituellen Waschung vor dem Gebet bei manchen Patienten eine Zwangsstörung entwickeln kann.
Es ist so, dass bestimmte Körperteile 3-mal gewaschen werden, also 1 bis 3-mal. Und da kommen die Patienten wegen ihren Zwängen nicht raus. Sie haben Angst, es nicht richtig zu machen, dass Gott sie bestraft, weil sie einen Fehler gemacht haben, dass Wasser einen Hautteil nicht erreicht hat oder dass sie nicht die richtige Anzahl an Waschung vorgenommen haben oder das rituelle Gebet. Sie wiederholen sich immer und beten stundenlang und kriegen es nicht hin, dass es für sie richtig ist, weil sie an sich zweifeln.
Noch immer gibt es unter MuslimInnen zum Teil große Vorbehalte gegen die Psychotherapie. Manchmal wird befürchtet, Psychologen könnten die Religion wegtherapieren.
Als größtes Gefahr sehe ich, dass erst keine medizinische oder psychologische Hilfe gesucht wird. Aus der falschen Meinung heraus, dass man nur genug glauben müsse oder psychische Störung ein Zeichen schwachen Glaubens sein. Und ein weiteres Problem kann auch die Annahme sein, nur Gott darf man um Hilfe bitten. Auch die Annahme, dass zum Beispiel eben der Teufel oder Djinnwesen oder der böse neidische Blick für Erkrankungen wie Epilepsie, Schizophrenie oder Depressionen ursächlich sind, sind natürlich potenzielle Therapieverhinderer.
Manche würden erst zu ihm kommen, wenn religiöse Praktiken nicht geholfen hätten, sagt Armin Lucif. Die 30-jährige Firda ist jedenfalls froh, dass sie einen muslimischen Therapeuten gefunden hat.
So bin ich nicht in eine Erklärungsnot geraten. Ich konnte mir Energie und Zeit sparen, indem ich gewisse Sachen wie Wertevorstellungen gar nicht erst erklären musste. Ich konnte mich frei äußern und dadurch konnte ich auch Vertrauen aufbauen und es war einfach besser und leichter.
Das Problem, noch gibt es in Deutschland viel zu wenig muslimische Psychotherapeutinnen und Therapeuten.
Das wünsche ich mir sehr, dass es in Zukunft mehr muslimische Therapeuten gibt, damit sich auch Muslime eher trauen, zu Therapeuten zu gehen, damit die Hemmschwelle aufgebrochen wird, sich therapieren zu lassen, dass man sich nicht schämen muss, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da würde damit viel geholfen sein.
Sagt Firda, die nach langem Suchen erst eine Psychotherapie fand, in der sie sich als Muslimin wohlfühlte. Das Kölner Erzbistum reichte im Mittelalter vom Westerwald bis in die Niederlande. Und der Erzbischof war einer von 7 Herrschern, die den deutschen Kaiser wählten. Von der Glorie ist wenig geblieben. Heute beherrscht der aktuelle Erzbischof Rainer Maria Wölki die Schlagzeilen mit Vertuschung von Missbrauch, verfehlter Kommunikation und Verschwendung von Kirchensteuergeldern. Schlimm und zermürbend für die Gläubigen, vor allem für die, die von der Kirche noch was erwarten. In der Geschichte des Erzbistums selber aber gar nicht so außergewöhnlich. Denn von den Kölner Erzbischöfen gab es schon immer Skandalgeschichten zu erzählen. Kirsten Serup-Bielfeld nimmt uns jetzt mit zu einer Reise auf die dunkle Seite der Kölner Kirchengeschichte.
Keiner in Köln kennt ihn und keiner will ihn, den neuen Erzbischof. Er ist kein Kölner, sondern Schwabe und gilt, so wird gemunkelt, als arrogant, unbeherrscht und skrupellos. In der Tat, kaum ist der machtgierige Reichspolitiker Anno von Steußlingen im Amt, wird er diesem Ruf gerecht. So beschränkt er sich keineswegs nur auf sein geistliches Amt, sondern mischt kräftig in der Politik mit. Damit gerät er in Konflikte mit der Witwe Kaiser Heinrichs des Dritten. Die ist im April des Jahres 1062 mit ihrem 11-jährigen Sohn, dem späteren Heinrich dem Vierten, bei Erzbischof Anno zu Gast in der Pfalz Kaiserswerth. Nach einem gemeinsamen Festmahl lädt der Erzbischof den Thronerben ein, sein prächtiges Schiff, das auf dem Rhein ankert, zu besichtigen.
Und dann hat er sich zu einem Schritt entschlossen, der unerhört war.
Joachim Oepen vom Historischen Archiv des Erzbistums Köln.
Und kaum ist der junge König auf dem Schiff, legt es ab. Und damit ist der junge König entführt. Hochdramatische Szene. Als der Junge das merkt, springt er in den Rhein und kann dann noch gerade vor dem Ertrinken gerettet werden. In allen Darstellungen vom 11. Jahrhundert bis heute wird das, was der Anno da als Kindesentführung betrieben hat, immer als Staatsstreich von Kaiserswerth beschrieben. 3 Jahre lang bestimmte Anno die Reichspolitik ganz maßgeblich. Dann wurde Heinrich IV. Aber eben volljährig, damals mit 14. Und damit war auch die Bedeutung Annos in der Reichspolitik erledigt.
Was ihn nicht davon abhält, 12 Jahre später den nächsten Skandal auszulösen. Da möchte er einem in Köln weilenden Amtsbruder aus Münster eine bequeme Heimreise ermöglichen. Da gerade kein Schiff zur Verfügung steht, lässt er schlicht eins beschlagnahmen. Überhaupt scheinen Schiffe eine Art enthemmenden Effekt auf den Erzbischof zu haben. Das beschlagnahmte Schiff gehört allerdings einem einflussreichen Kaufmann.
Daraufhin ist der Sohn des Kaufmanns empört und schafft es innerhalb von wenigen Stunden, die gesamte Stadt in Aufruhr zu versetzen. Und es kommt dann dazu, dass eine wütende Volksmenge sich vor dem Bischofshof versammelt. Um Mitternacht gelingt es dann Anno, aus dem Dom zu fliehen.
Nachdem er sich dort zuvor von den wütenden Aufständischen eine handfeste Trachtprügel eingehandelt hat. Etwas zivilisierter geht es bei einem anderen Skandal im Erzbistum zu. Der findet über 700 Jahre später statt. Diesmal ohne eine Schlägerei. Sie kommen in der früh anbrechenden Dunkelheit dieses trüben Novembertages. Vor dem Tor des von Kerzen erhellten erzbischöflichen Palais in der Kölner Gerionstraße halten sie die Pferde an.
Die Gerionstraße wird also vom preußischen Militär abgesperrt und der Erzbischof wird also in seinem Palais aufgesucht und zwar von einer ganz hochrangigen Kommission. Das ist der Oberpräsident der Rheinprovinz, der Kölner Regierungspräsident, der Kölner Oberbürgermeister. Der Erzbischof ist schon im Schlafrock. Der Oberpräsident präsentiert dem dann eine Kabinettsorde des Königs und versucht den Erzbischof zur Abdankung zu bewegen. Das verweigert der Erzbischof und daraufhin wird er kurzerhand verhaftet und abgeführt.
Die Verhaftung und Festsetzung des Kölner Erzbischofs Clemens August zu Droste-Fischering am 20. November 1837 ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Grund für diesen Schritt der preußischen Regierung ist die Weigerung des Kirchenmannes, sich den Berliner Anweisungen zur Priesterausbildung und zu den sogenannten Mischehen zu beugen. Der Willkürakt der preußischen Regierung gegen den Kölner Kirchenfürsten kennzeichnet die erste öffentliche Machtprobe zwischen preußisch-protestantischem Staatskirchentum und katholischer Kirche. Es ist ein Donnergrollen am Horizont, das den drohenden Kulturkampf im Deutschen Kaiserreich in den 1870er und 1880er Jahren ankündigt. Aber ein Mann der Kirche im Rang eines Erzbischofs hinter Gittern? Abgeführt wie ein Dieb in der Nacht? Doch wohl ein einzigartiger Vorgang. Nein, keineswegs. Rund 30 Jahre später werden die noch immer ungelösten Konflikte zwischen Staat und katholischer Kirche dem Nachfolger Droste Fischerings, dem Erzbischof Paulus Melchers, zum Verhängnis.
Er ist gegen opponierende Theologieprofessoren der Bonner Uni vorgegangen. Und das sah der preußische Staat als einen Eingriff in seine Souveränität. Melchers wurde zweimal gepfändet. Dann kam er immer noch nicht der wachsenden Summe von immer wieder verhängten Strafgeldern nach und schließlich dann am 31. März 1874 seine Verhaftung.
Damit ist das Verhältnis von preußischem Staat und katholischer Kirche auf einem absoluten Tiefpunkt. Zwar kommt Melchers nach einem halben Jahr wieder frei, doch als eine erneute Festnahme wegen nicht bezahlter Strafgelder droht, flieht er in die Niederlande. Zuflucht findet er im Gartenhäuschen eines Maastrichter Franziskanerklosters. Ein schönes, ebenmäßiges Gesicht mit hohen Wangenknochen, tiefbraunen Augen und dunklen Haarflechten. So hat ein Meister des 16. Jahrhunderts die Frau gemalt, die den Stuhl eines Kölner Erzbischofs ins Wanken bringt, die Stiftsdame Agnes von Mansfeld. Die nämlich verdreht dem Kölner Erzbischof und Kurfürsten Gebhard Truchseß von Waldburg so heftig den Kopf, dass er erwägt, evangelisch zu werden. Evangelisch, mitten im heiligen Köln.
Nachdem Gebhard Truchseß zum Erzbischof gewählt worden war, ließ er eigentlich in den ersten Jahren seiner Regierung überhaupt keine Zweifel dran, dass er sehr klar auf katholischem Boden führte. Ja, das Unglück nahm dann seinen Lauf, als Gebhard Truchseß in Kontakt mit einer adeligen Dame kam und dann eine Liebschaft mit der begann.
Doch das Ganze geht weit über eine Liebschaft hinaus und läuft schließlich aus dem Ruder.
Da spielen dann die Brüder der Agnes von Mansfeld eine Rolle, denn die wollten schlichtweg nicht dulden, dass ihre Schwester nun als kurfürstliche Mätresse lebte. Und die Brüder zwingen Gebhard Truchseß zu einem Eheversprechen. Auch das wäre noch kein Problem gewesen. Der Gebhard Truchseß hätte eben schlichtweg die Dame heiraten können und von seinem Amt als Erzbischof zurücktreten können.
Doch er entscheidet sich anders. Er tritt zum evangelischen Glauben über, heiratet die Dame, verzichtet aber mitnichten auf sein erzbischöfliches Amt und plant, Kurköln in ein weltliches, erbliches Fürstentum umzuwandeln. Der Skandal ist perfekt, die Domstadt steht Kopf. Der Erzbischof begeht einen offenen Bruch des Reichsrechts, denn er ignoriert eine Ausnahme des im Augsburger Religionsfrieden enthaltenen Prinzips cuius regio eius religio, also wes das Land, des die Religion. Diese Ausnahme, der sogenannte geistliche Vorbehalt, besagt, dass der katholische Herrscher eines geistlichen Fürstentums Besitz und Herrschaft verliert, wenn er protestantisch wird. Der Konflikt eskaliert. Er endet im Kölnischen Krieg, der von 1583 bis 1589 im Rheinland wütet. Den protestantischen Truppen des Gebhard Truchseß stehen die Katholiken unter Führung des neu gewählten Kurfürsten Ernst von Bayern gegenüber. Mit dem Kölnischen Krieg ist im Übrigen auch der zweite Versuch gescheitert, in Köln die Reformation einzuführen. Der erste war von dem etwas schlichten, kreuzbraven, knollennasigen Kölner Erzbischof und Kurfürsten Hermann von Wied versucht worden und zum Skandal geraten. Denn Hermann von Wied wird 1543, vermutlich aus Naivität, zum Mitverfasser einer neuen Kirchenordnung.
Diese Kirchenordnung, die steht eben organisatorisch noch ganz auf dem Boden der alten Kirche, aber die Lehraussagen, die haben nun ganz eindeutig evangelische Tendenz. Es kommt zu einer ablehnenden Haltung des Kaisers, Karl V., was einfach damit zusammenhängt, dass man da auch befürchtet, wenn jetzt dieses Erzbistum Köln evangelisch wird, dann verschieben sich die politischen Gewichte im Reich.
All das führt dazu, dass Hermann von Wied 1546 abgesetzt und exkommuniziert wird. Nur einer von den unzähligen Skandalen im Erzbistum, die heute längst vergessen sind. Vergessen wie der Mord an Erzbischof Engelbert von Berg 1225 oder die verlorene Schlacht von Worringen des Erzbischofs Siegfried von Westerburg 1228. Skandale im Erzbistum, einst und jetzt. Es wird sie vielleicht immer geben. Eines wird ihnen aber nicht gelingen, die Kölner von der Überzeugung abzubringen, dass ihr Erzbistum bis heute die eleganteste Braut Christi nach Rom ist.
Und was ich jetzt noch gerne wüsste, ob diese Neigung zum Skandalösen vielleicht irgendetwas mit dem Karneval zu tun hat. Religionen im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.